Unser Job ist vieles. Broterwerb, Talentschmiede und Raum für Begegnung. Doch er kann für manche Menschen auch zur Belastung werden. Konflikte, Mobbing und Konkurrenz, Überforderung, Angst und Einschränkung. Als Psychologin möchte ich über all diese Bereiche sprechen und dazu beitragen, unsere Arbeit gesünder zu machen. Mein Name ist Silke Rusch und du hörst Psychologie at Work. Ein ganz herzliches Willkommen heute hier bei Psychologie at Work. Ich freue mich, dass du dabei bist oder vielleicht ja auch wieder dabei bist. Heute für mich eine etwas anstrengende Episode, aber das liegt gar nicht am Thema, sondern weil ich heute ein bisschen Probleme damit kriege, das Ganze aufgenommen zu kriegen, aus Zeitgründen und weil ich super beschäftigt war diese Woche und jetzt einen kleinen Slot suchen musste, in dem ich das überhaupt hier produzieren und aufnehmen kann. Aber ich bin überzeugt, wir kriegen das trotzdem gut hin. Ja, heute habe ich ein Thema mitgebracht, was zumindest in meiner Bubble in aller Munde ist, aber das ist ja auch nicht schwer, wenn man sich in der Mental Health Bubble bewegt. Ich denke aber auch allgemein in der Allgemeinbevölkerung hat das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement in den letzten Jahren und Jahrzehnten einen ziemlichen Auftrieb erfahren und das ja auch nicht ohne Grund, denn wenn wir uns die neuesten Mental Health Reports, also diese Studien, die besonders von den Krankenkassen und anderen Unternehmensberatungen immer jedes Jahr rausgebracht werden, wenn wir uns die angucken, dann sehen wir einfach die immensen Zahlen, die Fehlzeitenstatistiken und alles spricht dafür, dass mentale Erkrankungen einfach im negativen Sinne hier gerade die Charts stürmen, dass nach den Atemwegsinfekten und den Muskel-Skeletterkrankungen die mentalen Erkrankungen, allen voran Angst und Depression, sowas wie Burnout auch, was dann ja leicht in eine Depression münden kann, hier einfach auf dem Vormarsch sind und für ganz, ganz viele Fehlzeiten verantwortlich sind. Ja, und wenn ich von Fehlzeiten spreche in der Industrie, in der Wirtschaft, in unseren Unternehmen, dann schwingt da natürlich auch immer ein hoher sozioökonomischer Kostenfaktor mit. Und ich habe mir den neuesten Report angeschaut. Das ist zwar eine US-amerikanische Studienreview gewesen, aber man geht mittlerweile davon aus, dass in High-Income-Countries, also sowas wie den USA in 2030, die Kosten für mentale Erkrankungen im weitesten Sinne auf etwa 3 Billionen Euro klettern werden. Ja, und ich finde, das ist eine ordentliche Hausnummer. Also das muss man erstmal verdauen. Für Deutschland sind das keine besseren Zahlen. Natürlich ist Geld immer nur Geld, können wir sagen, aber darin lässt sich einfach der große gesamtwirtschaftliche Impact natürlich ganz gut ausdrücken, denn da schwingen Kosten mit, die durch Neu- und Fehlbesetzungen von Stellen entstehen, durch Rekrutierung, durch Stellenanzeigen, all das. Da stecken aber natürlich auch Behandlungskosten drin, da steckt so etwas drin wie eine Lohnfortzahlung oder wie Krankengeldzahlungen. Da steckt auch so etwas drin wie Stellen unbesetzt zu haben und deswegen einfach Ausfälle zum Beispiel in der Produktion oder in der Dienstleistung zu haben. Ganz, ganz viele Kostenfaktoren und da schwingen eben immer im Hintergrund dann auch die ganzen Folgeprobleme mit, die das eben macht, wenn Menschen mental erkranken. Mal völlig abgesehen von dem persönlichen, von dem individuellen Leid, was wir natürlich immer als erstes anschauen möchten. Ja, das nur so viel zum Rahmen. Also ich glaube, es ist mittlerweile völlig, völlig unstrittig, dass BGM, also betriebliches Gesundheitsmanagement, dass BGM-Maßnahmen in den Unternehmen unerlässlich sind und die sind auch schon lange kein Nice-to-have mehr. Leider lese ich immer noch oft Artikel, die das ein bisschen so darstellen, also die mentale Gesundheit am Arbeitsplatz als Nice-to-have, als Benefit, als Add-on, wie man es auch nennen will, darstellen. Und ich finde, über diesen Punkt sind wir schon lange hinüber eigentlich. Und vor allem macht es für UnternehmerInnen, für InhaberInnen, für EntscheiderInnen im Unternehmen total Sinn, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Nicht nur eben aus dem Grund, weil wir Mitarbeitende haben möchten, die gesund sind, die fit sind, die lange ans Unternehmen gebunden bleiben und die leistungsfähig sind, sondern auch aus der BWLerischen Sicht, also wer hier noch ein paar Zahlen haben möchte. Es gibt eine Deloitte-Studie, die signalisiert nochmal ganz, ganz deutlich, dass wir hier ein Return on Invest von 5:1 haben für BGM-Maßnahmen oder für Mental Health-Maßnahmen am Arbeitsplatz. Das bedeutet für jedes Pfund in dem Fall, weil es eine UK-Studie war, für jedes eingesetzte Pfund kriege ich 5 wieder zurück. Und ich glaube, allein das dürfte doch Grund genug sein, damit man nicht vor BGM-Maßnahmen im weitesten Sinne zurückschreckt. Aber wie gesagt, das nur für diejenigen, die diese Zahlen überhaupt nochmal brauchen. Ich persönlich könnte gut darauf verzichten, weil wir einfach im alltäglichen Leben sehen, wie Menschen leiden, wie Menschen ausfallen. Und ich glaube, ja, dass das total unstrittig ist, dass wir hier was tun müssen und dürfen. Deswegen habe ich heute so ein paar Themen rund ums BGM mal mitgebracht. Ich möchte nicht ausschließen, dass es dazu nochmal eine weitere Episode geben wird, weil man dieses ganze große Thema mit Sicherheit nicht in einer kurzen, kompakten Podcast-Folge gut abbilden kann. Aber ich möchte zumindest mal einen Fuß in die Tür kriegen. Ich möchte zumindest mal reingehen ins Thema und einen Anfang finden. Ja, weil ich lustigerweise noch nie eine Episode zu BGM hier im Podcast veröffentlicht habe. Und zwar möchte ich euch heute in dieser Folge mal mitgeben, auf was ihr bei BGM achten solltet. Also wenn ihr vielleicht Verantwortliche in diesem Thema seid, wenn ihr das irgendwie in eurem Unternehmen anstupst, wenn ihr EntscheiderInnen seid oder in der HR beschäftigt, dann beschäftigt euch wahrscheinlich auch dieses Thema, wie gehe ich es an, auf was sollte ich achten, was sind vielleicht auch so No-Gos, was kommt nicht so gut an oder womit habe ich vielleicht nicht so den großen Erfolg. Und ich möchte euch da heute einfach mal so ein bisschen einführen in dieses Thema und euch ein paar Impulse vielleicht dazu mitgeben. Also erstmal kann man vor jeder BGM-Maßnahme, finde ich, sagen, dass wir erstmal eine Art von Assessment brauchen. Was heißt das jetzt vielleicht ganz konkret? Simpel gesprochen, kann ich nur etwas verbessern oder kann nur Bedingungen verbessern am Arbeitsplatz, wenn ich erstmal erhoben habe, wie die Bedingungen überhaupt von meinen Arbeitnehmenden wahrgenommen werden. Wo besteht hier subjektiver Stress und wo besteht aber vielleicht auch keiner? Ich benutze immer mal wieder gerne für die mentalen Erkrankungen auch diese Pflanzenmetapher. Eine Pflanze braucht Wasser, Licht und Nährstoffe und wenn ich überhaupt nicht weiß, was der Pflanze fehlt, dann kann ich sie gießen noch und nöcher, wenn vielleicht zu wenig Licht da ist, dann läuft das Ganze schief und dann kann die Pflanze trotzdem eingehen, auch wenn ich ihr ganz viel Wasser gegeben habe. Und ganz ähnlich läuft das auch mit dem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Oh, ihr müsst meine Stimme entschuldigen, die ist ein bisschen angegriffen. Ich hoffe trotzdem, dass es für euch keine auditive Belastung heute hier wird. Ich bemühe mich, dass sie durchhält und muss auch ab und zu mal trinken. Also so verhält sich's auch mit dem Thema BGM. Ich sollte immer vorher so etwas machen wie eine Gefährdungsbeurteilung für psychische Belastungen. Das kann ein Thema sein. Wenn euer Unternehmen groß genug ist, dann habt ihr ohnehin eine gesetzliche Verpflichtung dazu und habt vielleicht auch schon eine geschrieben oder ein Konzept erstellt oder habt Unternehmensberatungen am Start, die das für euch gemacht haben. Das wird häufig in Form von Workshops gemacht, dass die Mitarbeitenden hier sagen können, was an Belastungen da ist und was sie sich vielleicht für Maßnahmen wünschen. Das ist aber dann wirklich schon viel, zeigt zumindest die Studienlage, denn lange, lange nicht alle Unternehmen erheben irgendwelche Assessments. Ein Assessment kann aber auch so aussehen, dass ich zum Beispiel, und so wird es in wenigen Fällen gemacht, eine Belegschaft komplett screene, also zum Beispiel Depressionswerte in Form eines Fragebogens flächendeckend erhebe, sodass ich einen Eindruck davon kriegen kann, wie sieht es zum Beispiel mit Depressionen und Ängsten und Burnout-Symptomatik oder anderer Stressbelastung an meinem Arbeitsplatz überhaupt aus? Was habe ich da für Scores? Ist das hier ein Thema oder ist das vielleicht auch überhaupt kein Thema? Also, Das wäre so die Nummer eins, was ich euch unbedingt mitgeben würde. Macht nicht einfach irgendwas. Investiert nicht einfach in irgendeinen beliebigen Yogakurs oder in irgendeine Vortragsreihe, wenn ihr überhaupt nicht wisst, was mit eurer Belegschaft so los ist. Das würden wir auch bei nichts anderem so machen. Also wir würden ja auch nicht einfach uns eine 12er-Karte Physiotherapie buchen, wenn wir überhaupt nicht vorher haben gucken lassen, was da überhaupt mit unseren Muskeln oder Knochen oder Gelenken los ist und ob es da überhaupt irgendeinen Schaden gibt, den man mit dieser Physiotherapie beheben kann. Hier kann das Geld also wirklich besser investiert werden, weil ich viel zielgenauer, viel passgenauer gucken kann, wo ich es eigentlich einsetzen sollte. Ja, und jetzt höre ich ganz oft so diese Argumente, ja, wir wollen gerne irgendwie was mit BGM machen in unserem Unternehmen, aber wir finden das furchtbar schwer, diese Maßnahmen zu den Menschen zu bringen. Wir wissen auch gar nicht wirklich, was sollen wir machen, wie sollen wir das machen und wie fangen wir überhaupt an. Hier kann man sich jetzt für einige Sachen einfach ein bisschen sensibilisieren. Und zwar sollte das BGM erstens sehr gut integriert sein. Was heißt das? BGM-Maßnahmen, die müssen für Mitarbeitende leicht zugänglich sein und zwar bequem zugänglich sein. Es bringt nichts, wenn ich irgendwelche Kurse bereitstelle, die in einer Altstadt angeboten werden, wo die physisch total schlecht erreichbar sind, wo man nicht parken kann. Das wäre so ein ganz simples Beispiel. Es kann aber auch schon damit anfangen, dass ich, wenn ich bei uns im Krankenhaus schaue zum Beispiel, da gibt's eine Übergabezeit, die ist immer von 13 bis 14 Uhr und für den Nachtdienst ist sie nochmal abends. Und wenn ich natürlich jetzt ein Kursangebot oder ein Workshop-Angebot mache, was ich von 12 bis 14 Uhr lege, dann darf ich mich nicht wundern, wenn da alle Krankenschwestern, alle Krankenpfleger einfach nicht hinkommen werden, weil sie zu dieser Zeit vom betrieblichen Ablauf her keine Zeit haben. Das ist somit bequem und leicht zugänglich gemeint. Zusätzlich sollte das natürlich für die Mitarbeitenden kostenlos sein. Also ich darf nicht erwarten, wenn ich jetzt ein Angebot schaffe, wo jemand noch sehr, sehr viel draufzahlen muss, was für SchülerInnen und Azubis vielleicht gar nicht mal leistbar ist, dann darf ich mich auch nicht wundern, wenn dieses Angebot nachher schlecht gebucht wird. Oder wenn ich mir da einen Trainer, eine Trainerin bestelle, die 90 Euro die Stunde nimmt, dann brauche ich mich auch nicht erstaunt zeigen, wenn das nachher sehr wenige Mitarbeitende in Anspruch genommen haben. Und so wie bei jedem Verhalten, was wir gerne etablieren möchten, ihr alle kennt das, wenn ihr eine Diät machen wollt oder wenn ihr euch eine schlechte Gewohnheit abgewöhnen wollt oder wenn ihr euch das Joggen oder das Sport machen oder die gesunde Ernährung angewöhnen wollt, dann brauchen wir gesunde kleine Gewohnheiten. Also ist BGM immer gut da platziert, wo ich die Mitarbeitenden eben leicht abholen kann und wo ich eine Routine etablieren kann. Das kann so etwas sein wie jeden Mittwochmorgen um 11 findet der und der Kurs statt. Es kann aber auch so sein, dass jeden Morgen um 7 bei Schichtbeginn machen wir kurz eine Stretching-Übung zusammen oder eine Achtsamkeitsübung zusammen oder wir machen einen kurzen Check-in, um einzusteigen. Da gibt's also sehr niederschwellige Möglichkeiten, aber diese Gewohnheiten brauchen wir, wenn wir wirklich die Strategie verfolgen, dass sich Mitarbeitende mental gesünder und natürlich auch physisch gesünder verhalten. So eine Gewohnheit könnte auch sein, einfach mal ein anderes Essen bei den Meetings anzubieten. Vielleicht nicht die klassischen Weißmehlbrötchen mit Schinken, die es klassischerweise so gibt, sondern irgendetwas, was gesünder ist, sodass wir eine Gewohnheit etablieren bei unseren Meetings, von denen es ja manchmal sogar mehrere am Tag geben kann oder an einem Seminartag, wenn es mehrere Pausen gibt, muss da jetzt immer das Kuchenblech stehen oder kann da vielleicht auch was anderes stehen? Das können auch solche Gewohnheiten sein. Wir versuchen also, eine Norm zu schaffen, die in die mentale Gesundheit reinführt. Das wäre so unter diesem Punkt, wie integrieren wir das Ganze? Als zweites sollte BGM natürlich auch immer partizipativ sein. Das heißt, bindet eure Mitarbeitenden auf jeden Fall ein. Das fängt schon bei diesem Assessment an, was ich eben sagte, um überhaupt erstmal zu erheben, was ist denn mit den Mitarbeitenden los, worunter leiden die überhaupt oder was haben sie für Bedürfnisse, die vielleicht offen stehen. und macht nicht einfach irgendwas per Gießkanne. Und es sind tatsächlich auch die Mitarbeitenden, die an der Basis sind und die das Unternehmen gut kennen, die können uns und euch wunderbar sagen, was schief läuft, wo Bedürfnisse vielleicht nicht gestillt sind, wo Prozesse nicht gut laufen. Das war mein Hund. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht so sehr gehört. Der wuselt hier unter meinem Tisch rum. Ja, also Mitarbeitende einbinden, das Ganze partizipativ machen, sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber in der beruflichen Praxis sehe ich doch noch dann und wann auch Beispiele, wo das einfach von oben so top-down am grünen Tisch heruntergebrochen wird, ja, wo nachher einfach Dinge rauskommen, die für die Basismitarbeitenden überhaupt nicht gut geeignet sind. Und das merkt man meistens daran, dass Mitarbeitende hier nicht gut eingebunden waren. Und dann eigentlich mein wichtigster Herzenspunkt, geht das ganze Thema BGM bitte, bitte strategisch an. Ja, ich persönlich bin eine sehr strategische Person, ich bin so veranlagt und ich kann immer gar nicht verstehen, dass man einfach so ins Blaue hinein mit solchen Riesenmaßnahmen manchmal geht. Also da gibt es Unternehmen, die haben zigtausende Mitarbeitende und die möchten aber dann Mental Health Programme oder BGM Programme aufsetzen, die sie einfach mal ebenso in die Landschaft werfen, in Anführungsstrichen. Und das ist so gut wie zum Scheitern verurteilt. Also da wird wirklich sehr, sehr viel Geld verbrannt. Das heißt, macht es besser und bindet euer BGM in ein schlüssiges Konzept ein. Ja, überlegt euch eine Strategie. Und der wichtigste erste Punkt, der Ausgangspunkt sollte erstmal sein, warum möchte ich hier ein BGM-Konzept oder Mental Health-Programm aufsetzen? Was ist mein übergeordnetes Ziel? Was ist mein Warum? Und wenn ihr dieses Ziel, dieses übergeordnete Warum für euch geklärt habt, dann ist eigentlich auch der Kompass immer wieder leicht auszurichten. Denn möchte ich zum Beispiel, dass meine Mitarbeitenden fitter und physisch gesünder sind, dann sind mir natürlich andere Sachen wichtig, als wenn ich sage, ich möchte Prävention für meine Mitarbeitenden in Richtung Mental Health schaffen und möchte dafür Angebote bereitstellen. Möchte ich einfach meine Mitarbeitenden nur aufklären? Geht es nur um Informationsweitergabe, so dass jeder im Nachhinein eigene Hilfsangebote finden kann, dann habe ich hier auch wieder eine andere Zielsetzung, als wenn es mir wirklich darum geht, im Unternehmen auch Interventionen zu implementieren. Ja, das ist so ein Ausgangspunkt, den sollte man gut verstanden haben und da sollte man auch einige Zeit drin investieren, weil wenn ich hier keine Strategie, kein Konzept dahinter habe, jeder, der unternehmerisch tätig ist, wird es wissen, da wo kein Konzept ist, da geraten Zeitpläne durcheinander, da geraten Budgets durcheinander, da wird unheimlich viel Geld verbrannt und da wird unheimlich viel Zeit auch verbrannt. Und letztendlich endet das meistens auch in sehr respektlosen Strukturen. Denn was ich erlebe, ist, dass dann zum Beispiel Arbeitskreise gebildet werden, AGs, Kommissionen, sind immer viele, viele Menschen in einem Unternehmen beteiligt, zum Teil auch Leitungen. Und dann wird das Ganze eine verdammt teure Arbeitsgruppe, wenn ich da immer wieder sitze und immer wieder diskutiere. Und daran merkt man immer auch gut, da ist keine Strategie, da ist kein Konzept, wenn man in solchen Meetings dann eigentlich immer 2 Stunden nur diskutiert und eigentlich zu keinem Ergebnis kommt. Das liegt daran, dass es kein übergeordnetes Warum gibt, dass es keinen Kompass gibt, nach dem man sich richten kann. Und dann schlägt die Diskussion in alle möglichen Himmelsrichtungen aus und dauert auch furchtbar lange. Also insgesamt sich zu überlegen, welche Probleme und Bedürfnisse sind da und wie adressieren wir die jeweils? Na, nicht alles ist zum Beispiel gut für einen Vortrag oder einen Kurs. Ich brauche für manche Sachen vielleicht ganz andere Angebote oder da sind ganz andere Dinge sinnvoll. Hier sollte ich unbedingt drauf achten, wenn ich irgendwas implementieren möchte. Ja, und zu guter Letzt so der 4. Punkt, den ich mitgeben möchte, seid ganzheitlich, wenn es um BGM in euren Unternehmen geht. Mentale Gesundheit ist nicht nur Depression und Burnout. Na, das sage ich hier so ganz plakativ, weil das häufig so dargestellt wird. Und ich habe es ja auch in der Einleitung nochmal rezitiert, dass Depressionen und Ängste natürlich einfach die häufigsten Varianten sind, wenn es um mentale Erkrankungen oder mentale Leiden geht. Aber das ist eben noch lange nicht alles. Es gibt sowas wie Sucht. Es gibt sowas wie eine mangelnde Entspannungsfähigkeit. Es gibt kognitive Probleme. Es gibt Schlafprobleme. Es gibt Probleme mit der Menopause. Eben die Ängste, die ich schon genannt habe. Es gibt Überforderung. Es gibt Probleme mit Diskriminierung oder Mobbing. Punkt, Punkt, Punkt. Ich könnte das jetzt fast ewig fortsetzen. Das muss ich aber, glaube ich, gar nicht tun, denn es wird deutlich, Depression und Angst oder Depression und Burnout ist nicht alles, was in unseren Unternehmen geschieht. Also guckt ganzheitlich, was los ist. Dieses ganzheitlich, das heißt nicht nur verschiedene Störungen der mentalen Gesundheit im Blick zu haben, sondern, ja, ich würde mal so sagen, das Thema auch ein bisschen 360 Grad zu betrachten. Wie hängt das nämlich zum Beispiel mit dem häuslichen System zusammen? Hat das vielleicht was mit mangelnder Vereinbarkeit zu tun, dass es meinen Mitarbeitenden schlecht geht? Wie können das auch Mitarbeitende der unterschiedlichen Berufsgruppen integrieren? Also gibt es eventuell völlig verschiedene Bedürfnisse oder Probleme in den verschiedensten Berufsgruppen? Ja, wenn ich so an meinem Beispiel mal bleibe, ich habe da Pflegekräfte, ich habe da Ärzte und Ärztinnen, ich habe da SpezialtherapeutInnen, ich habe da PsychologInnen, wir haben Verwaltungsmitarbeiter, Mitarbeitende in der HR, im Controlling, im QM und so weiter. Wir haben Servicekräfte, die dort reinigen, wir haben dort Handwerker, also ein ganzes Handwerkerhaus mit ElektrikerInnen und so weiter, eine Bauabteilung. Also all diese verschiedenen Berufsgruppen sind da. Und wir dürfen jetzt nicht einfach platt meinen, dass die alle die gleichen Bedürfnisse oder alle die gleichen mentalen Probleme hätten. Da kann es in den verschiedenen Settings durchaus sehr unterschiedliche Probleme geben. Also auch das auf dem Schirm haben, wenn ich das ganze 360 Grad mir angucke. Es gibt vielleicht das häusliche Umfeld und das betriebliche. Beides ist verwoben natürlich. Und ich habe die verschiedenen Berufsgruppen drin. Und dann kann ich noch dran denken, Führung und Mitarbeitende zu schulen. Das wird auch häufig vergessen. Ich erlebe Beispiele, wo entweder die Führungskräfte eine Schulung erhalten in Richtung Mental Health, wie was bedeutet das, gesundheitsorientiert zu führen, oder was bedeutet es, als Führungskraft selbst gesund zu bleiben, wobei das eher noch die Seltenheit ist. Eher geht's in die erste Richtung, aber beides gibt es mittlerweile. Oder es richtet sich ein Angebot an die Belegschaft und die Führungskräfte sind irgendwie da raus. Also was ich wichtig finde, ist hier wieder diese Ganzheitlichkeit und schaut, dass da beide mit im Boot sind. Alle Führungsebenen müssen da eigentlich mit im Boot sein. Die müssen alle wissen, was da im Unternehmen läuft, welche Programme aufgesetzt werden und warum. Und im Zweifel sollte auch für jede dieser Ebenen ein Angebot da sein. Denn natürlich sind auch die Führungskräfte Mitarbeitende dieses Unternehmens und natürlich haben auch die Führungskräfte mentalen Stress. Das sind Dinge, die tatsächlich häufig mal vergessen werden. Ja, und zuletzt in diesem ganzheitlichen Betrachten liegt natürlich auch das Thema Assessment drin. Also hier kann ich mir nochmal gezielt überdenken, wie erheben wir denn eigentlich diese Zustände? Wie erheben wir den Status quo? Wie erheben wir denn, ob da ein Bedürfnis erfüllt ist oder nicht? Wie erheben wir denn zum Beispiel, ob Menschen Probleme mit der Vereinbarkeit haben? Das kann natürlich durch selbstgebaute, selbstgestrickte Fragebogenlösungen geschehen. Das kann im Rahmen von einer schon vorhandenen Mitarbeiterbefragung, die adaptiert wird, geschehen, aber auch irgendwie anders. Es gibt genug Inventare auch hier aus der Arbeits- und Personalpsychologie, die man da durchaus nutzen kann. Aber ich denke, viele werden hier sowieso ja auf außenstehende Firmen, auf FreelancerInnen oder auf Beratungen zurückgreifen, die das dann erledigen. Aber hier einfach auch ein gutes Augenmerk drauf zu haben, welche Inventare werden hier genutzt, sind die valide, sind die reliabel, wie messen die und was möchte ich am Schluss eben auch rausbekommen. Das zahlt wieder auf dieses große Warum ein, dass ich mir hier auch überlegen sollte, was macht überhaupt Sinn zu erheben. Also insgesamt, bevor ich jetzt so zum Ende komme, würde ich immer sagen, die Zahlen, den Return on Invest habe ich anfangs schon genannt, aber ich würde immer sagen, dass es natürlich Mitarbeitenden auch ganz viel widerspiegelt, ob eine Unternehmensführung hier wirklich Geld in die Hand nimmt, ob die wirklich ein Investment daraus macht, ob die wirklich ein Interesse daran hat, dass es uns als Mitarbeitenden gut geht. Und hier ist auch immer der Hashtag Fürsorgeverpflichtung. Ja, UnternehmerInnen haben eine Fürsorgeverpflichtung, die sie natürlich mehr oder weniger ernst nehmen kann. Aber gerade in dem Thema BGM und mentale Gesundheit kommt es bei den Mitarbeitenden natürlich sehr, sehr schlecht an, wenn sie hier merken, hier wird nur etwas aufgesetzt, damit ich diesen Punkt wieder von der Agenda streichen kann. Das ist wenig nachhaltig, das ist auch überhaupt nicht wirtschaftlich. Ich habe es schon zu Anfang gesagt, das ist einfach eine ganze Menge Geld verbrannt. Wenn aber Mitarbeitende merken, hier wird wirklich Engagement reingepackt, hier werde ich vielleicht sogar gefragt, was hast du für Probleme und was für Maßnahmen wären hilfreich, damit du dies oder das besser hinbekommst, damit du diese mentalen Probleme nicht mehr bekommst. Und dann merke ich auch noch, da wird ein Workshop, ein Kurs, ein Informationsangebot, eine Kooperation oder was auch immer durch die Unternehmensführung gestrickt, um mir das zu erleichtern, dann kommt das natürlich maximal gut an und zahlt auf das Konto der mitarbeitenden Bindung, das Emotional Engagement, das Commitment auf jeden Fall ein. Und ich finde, das ist doch die Währung, die wir heute haben im Arbeits- und Fachkräftemangel, zu sagen, das ist auf jeden Fall ein nachhaltiges Investment in unsere Belegschaft und auch um Fluktuation zu verhindern, um ja, wie ich schon sagte, die Bindung einfach zu erhöhen. Denn das ist durchaus ein Punkt, für das Mitarbeitende bleiben. Das darf uns allen, glaube ich, mehr und mehr klar werden. Also ich führe persönlich sehr, sehr viele Vorstellungsgespräche. Und wenn ich da sitze mit den meist sehr jungen Menschen, dann ist das Erste, was sie ansprechen, wenn es so in die freie Frage- und Diskussionszeit geht, wenn so beide ein bisschen berichtet haben über sich selbst und über das Unternehmen und es geht so in die haben Sie noch weitere Fragen Session, dann wird als allererstes nach Benefits beziehungsweise nach Maßnahmen gefragt, die die mentale Gesundheit und Vereinbarkeit unterstützen. Das ist den Menschen heute außerordentlich wichtig und das ist durchaus das Zünglein an der Waage, wenn wir in Konkurrenzsituationen mit anderen Unternehmen stehen, warum Menschen sich eben für oder gegen uns entscheiden. Und meines Erachtens sind wir da ganz, ganz schnell weit über den 5:1, wenn wir hier auch die Personal- oder Fluktuationskosten mit einberechnen oder die Kosten, die eine nicht besetzte Stelle eigentlich produziert. Ja, ich verabschiede mich heute erstmal aus dieser Folge. Eine kleine Einleitung zum BGM würde ich das mal nennen und überlege mir aber tatsächlich noch in einer der nächsten Episoden nochmal näher darauf einzugehen, besonders vielleicht inhaltlich auf Stressoren am Arbeitsplatz. Was bezeichnen wir überhaupt als solche? Und habe mir schon so ein bisschen was überlegt, vielleicht mache ich nochmal so ein Monats-Special, wo es genau um diesen Aspekt geht, über ja Stressbelastung am Arbeitsplatz, Work-Life-Balance und alles, was so damit zusammenhängt. Das würde inhaltlich so ganz gut in meine Redaktionspläne für die nächsten Wochen passen. Ich überlege mir das nochmal ein bisschen genauer und bis dahin entlasse ich euch erstmal ins Ungewisse, was nächste Woche wirklich drankommt. Ich hoffe erstmal, dass ihr euch für heute ein bisschen was mitgenommen habt. Und freue mich natürlich, wenn ihr Sonntag bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Lasst mir doch bitte noch ein paar Sternchen da, wenn ihr mögt. Dauert nur ein paar Sekunden. Ich danke euch. Tschüss.